Und dann stehst du da im Kinderzimmer und fremde Leute laufen durch die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt und beschlagnahmt das verstorbene Kleinkind. Und als Eltern hast du dich gerade noch gekümmert und jetzt nehmen Fremde dir dein Baby weg. Und als Notfallseelsorger stehen wir dabei und halten aus.
Sagt die Bibel eigentlich irgendetwas über Notfallseelsorge? Liebe Zuhörer, es gibt im Leben Extremsituationen, in die niemand von uns geraten möchte. In solchen Ausnahmesituationen ist es entscheidend, dass Betroffene die nötige Unterstützung erhalten, um mit traumatischen Ereignissen umzugehen. Und dabei helfen sogenannte Notfallseelsorger. Ich spreche heute mit Herbert Epp, der seit einigen Jahren als Notfallseelsorger arbeitet. Und wir erfahren heute durch ihn aus erster Hand, wie er und seine Kollegen Betroffenen helfen, was sich hinter dem Begriff Notfallseelsorge verbirgt und welche Rolle der christliche Glaube in dieser besonderen Tätigkeit spielt. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich, mehr über diese wichtige und außergewöhnliche Tätigkeit zu erfahren. So, jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Herr Epp. Herzlich willkommen. Sie arbeiten ehrenamtlich als Notfallseelsorger. Wie kamen Sie darauf, in einem solch außergewöhnlichen Bereich ehrenamtlich zu arbeiten? Was hat Sie da auch persönlich vielleicht motiviert?
Es gab vor vielen Jahren einen Bericht über die Notfallseelsorge im Lahn-Dill-Kreis in der Tagespresse. Und dann natürlich auch mit dem Aufruf verbunden, dass ehrenamtliche Mitarbeitende gesucht werden. Und so kam ich ins Gespräch mit dem damaligen Leiter, mit dem Eberhard Hoppe, und habe wenig später dann mit der Ausbildung angefangen, nachdem dann entsprechend die Voraussetzungen auch geklärt waren, dass ich dazu in der Lage bin, diese Ausbildung zu beginnen. Im Lahn-Dill-Kreis haben wir ja im Moment einen hauptamtlichen Koordinator, den Christian Reifert, der die etwa 40 ehrenamtlichen Mitarbeitenden so koordiniert, dass wir die 90 bis 100 Einsätze, die wir als Notfallseelsorgende fahren dürfen, auch abarbeiten können. Wir dürfen in diesen 90 bis 100 Einsätzen, die wir pro Jahr fahren im Lahn-Dill-Kreis, Menschen in Not begegnen, ihnen Sicherheit geben, ihnen zuhören. Wir dürfen aushalten. Beim Wunsch der Betroffenen kann es auch eine Umarmung geben, ein Gebet oder einen Segen.
Sie haben das jetzt eben schon angedeutet in Ihrer Antwort, aber ich will darauf nochmal zu sprechen kommen. Vielen von unseren Zuhörern ist jetzt der Begriff Seelsorger geläufig. Aber was hat es jetzt mit dem Notfallseelsorger auf sich? Also worin unterscheidet sich die Arbeit eines Notfallseelsorgers von der eines Seelsorgers?
Wir haben ja in der deutschen Sprache oft, dass sich das Wort selbst erklärt. Wenn wir von Seelsorge sprechen, dann ist das die Sorge in oder um die Seele für den Menschen. Seelsorge ist für mich eine Kernkompetenz der Kirchen Jesu Christi. Und in dieser Kernkompetenz wenden sich die Seelsorger oder die Seelsorgerinnen dem Menschen zu im Lichte des Glaubens und der Gegenwart Gottes. Die evangelische Kirche hat Seelsorge folgendermaßen definiert: anderen beistehen, sich in sie einfühlen, ihre Freude und Nöte mittragen. Und Seelsorge findet ja, wie wir wissen, an vielen Orten statt. Ob das jetzt in der Kirche ist oder im Gefängnis, über das Internet oder das Telefon, im Hospiz, Krankenhaus, Flughafen, bei Gehörlosen, in der Polizei oder in der Bundeswehr. An vielen Orten gibt es Seelsorge. Und die Notfallseelsorge ist ein kleiner Teil, ist ein Bereich, der in ganz besonderen Notsituationen zum Tragen kommt. Und Seelsorge ist eine Kernkompetenz der Kirchen Jesu Christi. Und die Notfallseelsorge darf ein Teil davon sein und darf den Menschen, die in einer akuten Notlage sind, die in einer existenziellen Belastungssituation leben, ihr jetzt in dem Moment ausgesetzt sind, Notfallseelsorge darf da sein, darf dabei sein, darf die Menschen begleiten in dieser Stunde der Konfrontation mit dem Unausweichlichen, mit dem Unabwendbaren von Leid und Tod.
Wann werden Sie als Notfallseelsorger in der Regel dazugeholt? Also was passiert oder was muss passieren, damit ein Notfallseelsorger nötig ist?
Wir werden in der Regel dazugerufen, wenn der Rettungsdienst vor Ort, wenn die Feuerwehr oder die Polizei davon ausgeht, dass die Betroffenen, die am Ort sind oder die dann entsprechend informiert werden müssen, wenn damit zu rechnen ist, dass es dort zu einer Notsituation kommt, zu einer wirklichen Betroffenheit, wo man Nähe und Beistand dann braucht. Eine Alarmierung erfolgt immer über die Leitstelle in Wetzlar, jetzt für den Land-Dill-Kreis. Und wir fahren dann diese Einsätze zu 80% oder 90% im häuslichen Bereich. Aber Notfallseelsorge ist noch mehr, trifft eben auch zum Beispiel bei erfolgloser Reanimation, bei einem Verkehrsunfall, bei dem sogenannten Kindstod, bei Suizid, bei vermissten Personen. Es ist in der Notfallseelsorge ja so, dass man sich nicht wünscht, so mal einen richtigen tollen Einsatz zu fahren. Wer das macht, der ist eigentlich falsch am Platz. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn eine Schicht oder wenn eine Dienstbereitschaft ohne Alarmierung zu Ende geht.
Jetzt haben Sie es oft mit, wie Sie es eben beschrieben haben, existenziellen Situationen zu tun, also außergewöhnlichen Situationen. Wie kann man Menschen, die gerade Schreckliches durchlebt haben, beziehungsweise in diesem Moment, wo sie da sind, durchleben, ganz konkret helfen? Also haben Sie da eine Art Muster, anhand dessen Sie vorgehen, oder gewisse Leitlinien, wo Sie sagen, darauf ist immer zu achten, da achte ich jedes Mal drauf?
Es gibt für mich eigentlich keinen normalen Todesfall. Es gibt kein Mustersterben und keinen Standard in der Notfallseelsorge oder in der Einsatzerfahrung. Jeder Einsatz ist besonders und speziell, aber wir halten uns an eine gewisse Struktur, und diese Struktur lässt sich gut eigentlich an einer Hand abzählen, weil sie sich in 5 Punkte gliedert. Das eine ist hinzugehen. Das heißt, die Mitarbeitenden, die werden gesandt, die gehen in die Notlage des Menschen hinein, die stehen in Bereitschaft 24/7 und wenn der Alarm dann kommt, dann fahren Sie dorthin, wo diese Notlage ist. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wenn Sie dann da ankommen, sind Sie da. Da, wo der Schmerz, da, wo die Not am größten ist. Und das ist immer dort, wo Verlust von Sicherheit, Ordnung, Vertrauen, Glauben und Leben in Gefahr scheint. Die gehen also hin, die Mitarbeitenden, die sind da, und dann hören sie zu. Sie hören zu, sie sehen zu, und das ganz aktiv in dieser Belastungssituation. Da ist eine ungeteilte Aufmerksamkeit für die Betroffenen, den Menschen in Not zugewandt zu sein. Nach dem Hingehen, nach dem Dasein und Zuhören halten diese Mitarbeitenden der Notfallseelsorge es aus. Sie treten in den Riss, der entstanden ist zwischen Leben und Tod, in dieser Verlusterfahrung, die die Menschen dort ertragen müssen, und die Mitarbeitenden stehen mit leeren Händen da. Zwar in einer tätigen Nächstenliebe, aber sie teilen den Schmerz, den Verlust, die Trauer, die Wut, die Angst, die Ohnmacht, die Sprachlosigkeit, vielleicht auch die Verwirrung. Und die Mitarbeitenden halten aus, indem sie angewiesen sind, auch gerade im Bereich der kirchlichen Notfallseelsorge, auf die Zuwendung Gottes und seiner Gnade in der ganz besonderen Situation. Als letztes dann versuchen die Mitarbeitenden, Lösungsansätze zu finden. Perspektiven des Lebens auf dem beginnenden Weg der Trauer. Die Menschen haben etwas ganz Schreckliches erlebt und dürfen jetzt auch mit Hilfe der Notfallseelsorge anfangen, ihrem Leben wieder Halt, Orientierung, Sicherheit zu geben. Die ersten Schritte zu gehen, ein Netzwerk zu finden, in dem sie aufgefangen werden und in dem sie wieder diese Lebensgewissheit zurückfinden. Es wird eine neue Situation, weil ein Betroffener, dann einen großen Verlust zu beklagen hat, aber Menschen dürfen anfangen, auch mit Begleitung neu ihr Leben zu gestalten und zu wissen, ich kann auch weiterführende Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Also diese fünf Schritte hinzugehen, da zu sein, zuzuhören, auszuhalten und eine Perspektive fürs Leben zu finden.
Das heißt, es geht ganz viel darum, erstmal da zu sein, aber Sie als Christ, stelle ich mir jetzt gerade die Frage, fällt es Ihnen da manchmal schwer, gerade bei Menschen, wenn zum Beispiel offenkundig ist, dass sie jetzt nicht unbedingt dem christlichen Glauben angehören, nicht direkt auf den christlichen Glauben hinzuweisen?
Es ist ja so, dass der Tod, wenn er Menschen ergreift, macht er keinen Unterschied, welcher Kirche ich angehöre, welchen Glauben ich praktiziere, ob ich überhaupt zu irgendeiner Kirche dazu gehöre, ob ich vielleicht Moslem bin. Ich war letztens in einem Einsatz bei einer muslimischen Familie. Ja, und das ist natürlich dann eine gewisse Schwierigkeit, von einem Jesus zu sprechen, den sie zwar als Prophet kennen, ja, aber der nicht die Bedeutung hat, wie jetzt zum Beispiel für die Kirchen, für die wir im Landilkreis unterwegs sind. Und das Wichtigste in dieser Situation ist einfach zuzuhören, da zu sein, vielleicht den einen oder anderen Impuls zu geben, aber viele Worte helfen nicht. Manch die Worte, die wir sprechen, erreichen oft die Herzen der Betroffenen nicht. Da ist es wirklich gut, einfach still zu sein, da zu sein, auszuhalten. Einfach, wenn der Wunsch besteht und dann frage ich danach, darf ich beten, würden Sie eine Aussegnung für den Verstorbenen wünschen? Gehören Sie zu einer Gemeinde oder Kirche? Ja, das ist immer abhängig von den Betroffenen und von der Situation. Aber ich kann den Leuten nicht einen Glauben überstülpen, der ihnen in der Situation nicht hilft.
Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen können, aber was war Ihr krassester Fall und wie konnten Sie in dieser Situation helfen?
Es ist immer dann eine gewisse Schwierigkeit, wenn es zum Beispiel um Kinder geht. Wenn in einem Kapitalverbrechen Kinder involviert waren oder dann auch bei diesem sogenannten Kindstod oder wir sprechen auch von Krippentod. Wir haben ja in Deutschland immer noch leider etwa 90 Kinder, die pro Jahr im Kinderbett sterben. Ja, und wenn die Eltern morgens ans Kinderbett treten und das Baby ist kalt und bewegt sich nicht mehr, dann ist da persönliches Chaos. Dann werden Rettungsdienst, Notarzt und die Notfallseelsorge alarmiert. Und dann stehst du da im Kinderzimmer und fremde Leute laufen durch die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt und beschlagnahmt das verstorbene Kleinkind. Und als Eltern hast du dich gerade noch gekümmert und jetzt nehmen Fremde dir dein Baby weg. Eltern stehen in diesem Moment unter einem gefühlten Generalverdacht. Der Schmerz, dass gerade dein Kind gestorben ist, und du machst dir als Eltern dann die schlimmsten Vorwürfe. Hätte ich nicht doch noch einmal in der Nacht schauen können? Und als Notfallseelsorger stehen wir dabei und halten aus. Und dann kann es vorkommen, wie ein Kollege erzählt hat, dass die Mutter in diesem ganzen morgendlichen Durcheinander in einen separaten Raum geht und sich die ganze Not der Welt aus dem Leib schreit. Weil es ist eine Situation, da kommt man nicht mit klar. Und deshalb stehen Mitarbeiter dieser Notfallseelsorge, Mitarbeitende, in diesem nicht endenden Riss zwischen Leben und Tod und begleiten und sind da für diese Menschen in diesen schrecklichen Minuten. Und da hilft oft nur Schweigen. Da zu sein, nur da sein. Jedes Wort ist zu viel, es erreicht die Betroffenen nicht.
Wie nehmen die betroffenen Personen Sie als Notfallseelsorger wahr? Also sind Sie für die betroffene Person ja auch in erster Linie ein Fremder oder sind die doch dankbar, dass jemand da ist? Oder wie würden Sie sagen, wie nehmen Sie das wahr, wie Sie quasi mit Ihrer Arbeit wahrgenommen werden?
Manchmal ist es so, dass in dieser besonderen Notlage, in dieser Situation, wenn der Notfallseelsorger wie ich dann dabei stehe, wir überhaupt nicht so wahrgenommen werden, als sind wir ein Fremdkörper. Die Menschen wissen, die ahnen, diese Person will helfen. Ja, und manchmal, wenn dann die Betroffenen wach werden oder manchmal, wenn diese Betroffenen dann wieder realisieren, was eigentlich vor sich geht, dann werde ich angesprochen, wer sind Sie denn eigentlich? Und dann lesen Sie das Namensschild, ach, ja stimmt, Sie sind ja auch da. Ja, also die nehmen wahr, da ist jemand, der will helfen, der will unterstützen, der will begleiten. Und am Ende eines Einsatzes, der vielleicht eine oder manchmal auch zwei Stunden dauern kann, ja, dann bedanken Sie sich. Ja. Man hat nicht viel gemacht, man war nur da, man hat unterstützt, man hat begleitet und man hat die Menschen in diesen ersten Minuten dieses schrecklichen Vorfalls an die Hand genommen vielleicht sogar, einfach um dabei zu sein, damit sie nicht alleine sind.
Wenn man mit Menschen in diesen außergewöhnlichen Situationen zu tun hat und sie betreut, dann macht das in der Regel ja auch etwas mit einem selber. Können Sie, wenn Sie nach Hause kommen nach so einem Einsatz, das Erlebte ablegen? Und wenn ja, was hilft Ihnen dabei?
Es ist ja so, dass uns alles prägt und egal, was wir erleben, wir nehmen es mit in unseren Alltag hinein. Die Frage ist immer auch bei all dem, was berührt mich? Wie trifft es mich? Und was lasse ich emotional, gedanklich auch zu? Wir dürfen und brauchen auch gerade in der Notfallseelsorge diese belastenden Erlebnisse nicht in uns hineinfressen oder versuchen, sie zu verdrängen, weil das funktioniert nicht. Das hinterlässt seelische, gedankliche Narben und kann auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung werden irgendwann. Wir pflegen die persönliche Nachbesprechung oder können auch eine Supervision in Anspruch nehmen. Wir schreiben ein Einsatzprotokoll. Da beginnt schon eine gewisse Art der Aufarbeitung, der Verarbeitung, der Reflexion. Zudem können wir dann in der Gruppe, wenn wir uns treffen, belastende Einsätze nachbesprechen. Wichtig für den Einzelnen ist es, denke ich, in guten, intakten und starken Beziehungen zu leben. In einem Netzwerk, in einem Beziehungsnetzwerk, das trägt mich, das hilft, auch solche wirklich belastenden Erlebnisse aufzufangen, abzugreifen, zu verarbeiten. Und wir dürfen solche belastenden Erlebnisse teilen, mitteilen, abgeben und auch uns so entlasten. Uns beschenken lassen wieder neu, mit einer inneren Freiheit zum Leben, auch im Glauben an den einen Gott, der all dieses Leid, alle Last dieser Welt mit an sein Kreuz auf Golgatha getragen hat.
Lassen Sie uns zum heutigen Thema auch in die Bibel schauen. Sagt die Bibel eigentlich irgendetwas über Notfallseelsorge?
Also ich habe jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast in die Konkordanz geschaut. Die Bibel kennt das Wort Notfallseelsorge nicht. Aber wir finden in den Evangelien viele Aufzeichnungen, in denen Jesus sich um belastete, um leidtragende Menschen angesichts von Tod und Sterben kümmert. In dem Evangelium nach Johannes 11 geht Jesus zu den Schwestern Maria und Martha in die Stadt Bethanien. Ihr Bruder Lazarus ist gestorben. In der Begegnung mit den Schwestern ist er innerlich stark bewegt und erschüttert. Und dann folgt ja in Vers 35 vom Kapitel 11 der kürzeste Vers in der Bibel: Jesus weinte. Er ist da, er ist vor Ort, er nimmt Anteil am Leid der Menschen und er hilft. Eine andere Geschichte finden wir im Evangelium nach Lukas, im 7. Kapitel, wo er in eine Stadt Nain kommt, wo er eine Witwe sieht, die ihren Sohn zu Grabe trägt. Und als Jesus sie sieht, hat er Mitleid mit ihr und tröstet sie. Und er legt seine Hand an den Sarg und der Junge wird wieder lebendig. Also Jesus ist da, nimmt Anteil am Leid der Menschen. Es geht nicht spurlos an ihm vorbei. Wir haben viele andere Bibelstellen noch, wo wir lesen in den Psalmen zum Beispiel, sie werden nicht zu Schanden. Ja, Gott will den Menschen helfen und er nimmt Anteil, auch wenn wir manchmal darunter verzweifeln.
Inwiefern hilft Ihnen Ihr Glaube an Jesus in Ihrer Arbeit als Notfallseelsorger?
Ein Leben ohne Glauben ist unmöglich. Jeder Mensch glaubt doch an irgendetwas, oder? Ich erinnere mich an einen Einsatz, da ging es um die Überbringung einer Todesnachricht. Für einen tödlich verunglückten Motorradfahrer vor einigen Jahren. Nach der Alarmierung fahre ich also zum Unfallort. Der Tote liegt noch auf der abgesperrten Straßenkreuzung. Rettungsdienste sind schon abgefahren. Es gibt für sie nichts mehr zu tun. Ein Moment der Stille und des Gedenkens. Dann wartet schon die Polizei auf mich. Wir fahren gemeinsam zur Wohnanschrift des Verunfallten. In unmittelbarer Nähe seines Zuhauses halten wir einen Moment und sitzen zusammen im Polizeifahrzeug. Es wird ein schwerer Einsatz werden. Dann nehmen wir uns noch die 2 Minuten, um ein gemeinsames Gebet zu sprechen. Der Polizist und der Notfallseelsorger. Anschließend gehen wir dann zur Haustür und werden von der Ehefrau schon erwartet. Eine schreckliche Vorahnung wird für sie zur unumkehrbaren Wahrheit. Mein Mann ist tot. Er wollte doch gleich wieder zurück sein. Er hat doch von unterwegs noch ein Bild von seinem Motorrad geschickt. Der kommt bestimmt gleich wieder. Dieser Einsatz dauerte über 3 Stunden. Jemand hat einmal gesagt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben lernen. Und wir wissen als Notfallseelsorger, dass wir gerade auch im Bereich der kirchlichen Notfallseelsorger einen Gott haben, der mit hineinschaut in diese Notsituation. Und ich will schließen mit einer Perspektive, die Dietrich Bonhoeffer gegeben hat. Er schreibt, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe den Weg nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Herr Epp, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen für diese Einblicke in Ihre so wichtige Arbeit als Notfallseelsorger. Ich wünsche Ihnen und Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hören FDH Podcast.